Ja, hallo auch, herzlich willkommen auf meiner Seite. Wie Martin gesagt hat, der unbarmherzige Christ Teil 2 ist die Überschrift für die heutige Predigt. Und da es heißt Teil 2, wird es wohl auch einen Teil 1 gegeben haben. Wer war von euch vorletzte Woche Sonntag im Gottesdienst oder hat den irgendwie live mitverfolgt, irgendwie online? Okay. Gut, dann frage ich die dabei waren, wer hat denn da gepredigt vorletzte Woche Sonntag? Genau, Heinrich Dück, es ging da, oder das Thema hieß der unbarmherzige Christ. Und ich will ganz kurz zusammenfassen, dass wir einfach anknüpfen können. Dann ging es darum, er hat das Beispiel von dem barmherzigen Samariter angeführt, wo dann ein Schriftgelehrter zu Jesus kommt und ihn versuchen will und sagt, was Meister, was ist das höchste oder größte Gebot? Jesus sagt, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann fragt er daraufhin, ja, wer ist denn mein Nächster? Jesus erzählt daraufhin das Gleichnis von dem barmherzigen Samariter und fragt, was meinst du, wer war wohl der Nächste für diesen, der unter die Räuber gefallen war? Und er sagt, der, der dem geholfen hat. Und Jesus sagt zu dem, geh hin und tu das Gleiche. Das war so jetzt in Kürze die Predigt von letzter Woche. Wo wir dann so nach Hause gefahren sind, habe ich so mit meiner Frau kurz gesprochen. Ich sage, stellen sich eigentlich Fragen dabei nach der Predigt? Und zwar habe ich mir so die Frage gestellt, oder stellt sich allgemein die Frage, bin ich barmherzig? Oder bin ich barmherzig genug? Bin ich in Gottes Augen barmherzig? Oder reicht meine Barmherzigkeit? Oder bin ich nur ein bisschen barmherzig? Und dann habe ich mir noch eine andere Frage gestellt, und zwar, was sind so mögliche Gründe in unserer heutigen Zeit, warum wir vielleicht wenig barmherzig sind? Was sind so mögliche Gründe in unserem Leben, warum wir wenig barmherzig sind? Und ja, diese Frage hat mich so ein Stück weit verfolgt, und da ich heute mit Predigen dran bin, deswegen habe ich mich mit dieser Frage beschäftigt. Ich habe einfach gesucht, was sind so mögliche Gründe in unserem Leben, in unserer heutigen Zeit, warum wir vielleicht wenig barmherzig sind. Und ich habe festgestellt, ich sage in unserer heutigen Zeit, ich habe festgestellt, dass die Gründe der heutigen Zeit die gleichen Gründe sind wie damals vor etwa 2000 Jahren und darüber hinaus. Die Gründe sind im Wesentlichen die gleichen. Und bevor wir mit der Predigt starten, habe ich noch ein Lied mitgebracht. Ich habe mir auch Taschentücher mitgebracht, die werde ich gleich brauchen. Wenn jemand noch eins braucht, dann dürft ihr, ich weiß nicht, ob die Packung voll ist, ich könnte noch ein paar abgeben. Ich sage, wir wollen jetzt uns ein Lied anhören zusammen und dann würde ich mit meiner Predigt starten. Ein Lied, was ich finde ganz gut auch passt oder Barmherzigkeit beschreibt. Bitteschön. Von Johnny Hill, den wird wahrscheinlich der ein oder andere schon kennen.
Ich war seit fast 8 Stunden schon auf der Autobahn. War ganz kurz vor meinem Ziel und hielt mich mächtig ran. Die Sonne, sie stand schon sehr tief, als ich zur Ausfahrt kam. Der Diesel dröhnte neben mir, mein Funkgerät war an, als daraus die Stimme eines kleinen Jungen kam. Er sagte nur, Kanal 1-4, ist hier irgendwer? Wenn, dann ruf mich doch zurück und sprich mit Teddybär. Bis zur Stadt war es nicht mehr weit, ich kam ganz gut voran. Ich nahm das Mikro in die Hand und sagte ganz spontan, hey, ich rufe Teddybär, wo ist der junge Mann? Ich bin auf deiner Welle, kannst du mich verstehen? Es wurde still auf dem Kanal, ich wollte schon weiter drehen, da fragte mich der Junge, Fahrer, bist du auch noch dran? Ich sagte ja, da fing er mir zu erzählen an. Jeden Tag von früh bis spät schalt ich den Kasten ein. Sitz im Rollstuhl, kann nicht gehen und bin hier ganz allein. Und meine Mutter arbeitet. Sie sagt, das muss so sein. Denn Daddy starb vor einem Jahr auf dieser Autobahn. Er war ein Fahrer, so wie du, bis er dann nicht mehr kam. Sie sagt mir oft, wir schaffen es und tut, als wenn nichts wäre. Doch jede Nacht höre ich sie weinen. Ich weiß, sie hat sehr schwer. Und während er so redete, da fiel es mir doch auf, kein anderer war zu dieser Zeit auf Kanal 14 drauf. Er sagte, dieses Funkgerät von Daddy gehört jetzt mir. Es ist der schönste Zeitvertreib mit einem so wie dir. Auch Daddy sprach von unterwegs, mit mir genauso wie jetzt du. Und eines Tages sagte er, mein Junge, hör mir zu, einmal, da nehme ich dich mit raus. Doch leider wurde nichts mehr draus. Ich hörte die Enttäuschung, die aus diesen Worten klang. Ich war längst stehen geblieben, das packte mich doch an. All das ging mir zu Herzen, ich pfiff auf Job und Zeit, denn alle konnten warten, nur dieser Junge nicht, tut mir leid. Ich sagte, Teddybär, wo wohnst du, wo liegt deine Station? Was ich zu tun hatte, das wusste ich längst schon. Nur dieser kleine Funker, der ahnte nichts davon. Er gab mir die Adresse, sagte, lebe wohl und irgendwann vielleicht bist du wieder hier, dann wäre es schön, wenn mich dein Ruf erreicht. Dann war es still und ich gab Gas mit 80 in die Stadt. Die letzte Kurve, ich war da. Ich glaubte nicht, was ich da sah. Da standen 18 LKWs. Ich war den Tränen nah. Sie hatten alles mitgehört und fuhren ihn hin und her. Ja, einer nach dem anderen fuhr eine Runde mit Teddybär. 18 Mal die Straße runter und 18 Mal auch rauf. Ich war ganz als Letzter dran und trug ihn auch wieder hinauf. Ich habe noch nie ein Kind gesehen, das so restlos glücklich war. Und seine Augen strahlten, es war einfach wunderbar. Er sagte, Fahrer, glaube mir, das war eine Schau. Ich fang dich wieder einmal ein, das weiß ich ganz genau. Und er hielt meine Hand, die ganze Zeit schon. Ich schluckte und sagte, ist schon gut, mein Sohn. Dann fuhr ich los und mein Gerät, das war noch auf Empfang, als auf einmal die Stimme einer Frau erklang. Sie sagte, und man merkte es, das Sprechen fiel ihr schwer, hier ist der Kanal 1-4, hier spricht Mutter Teddybär. Den schönsten Tag in seinem Leben habt ihr meinem Kind gegeben. Niemals mehr kann ich vergessen, wie ihr zu meinem Jungen wart. Ich danke euch und allzeit gute Fahrt.
Ich muss mich erst mal ein bisschen fassen. Ja, das ist ein Lied, was mich immer wieder bewegt, wenn ich das höre. Rührt mich immer wieder zu Tränen. Also Barmherzigkeit. Einfach so viele Punkte, die ich auch erwähnen werde, die einfach hier auch in diesem Lied vorkommen. Übrigens, da gibt es auch einen Teil 2 von dem Lied. Gibt es bei YouTube. Auch ganz schön. Ja, wenn wir zum Beispiel nur das Alte Testament kennen würden und wenn wir da zum Beispiel lesen, wo Gott über Reinheit, über Unreinheit spricht, über heilig oder unheilig spricht, da gibt es zum Beispiel in dem Alten Testament Gesetze, dass ohne wenn man sündigt, man sich sogar schon verunreinigt. Zum Beispiel, wenn man ein totes Tier berührt oder einen Verstorbenen berührt, dann ist man für diesen Tag unheilig. Man muss ein Opfer bringen, um wieder rein zu sein. Da kennen wir die 10 Gebote und die weiteren Gebote, die Gott dem Volk Israel gegeben hat. Die Satzungen, wenn die Menschen sie nicht befolgt haben, haben sie sich verunreinigt. Sie mussten ein Opfer bringen, um wieder heilig und rein zu sein. Wo Gott damals Mose die 10 Gebote gegeben hat auf dem Berg Horeb, da war Gott auf dem Berg. Und kein Tier und kein Mensch durfte diesen Berg berühren, weil Gott so heilig und so rein war und derjenige, der ihn berührt hat, musste sterben. Dann gab es die Stiftshütte, die das Volk Israel mit sich geführt hat und einmal im Jahr durfte der hohe Priester in diese Stiftshütte hineingehen, in das Allerheiligste, um einfach dort Gott zu begegnen, da wo Gott ist. Und wenn man so das Credo über das Alte Testament benennen müsste, ich weiß nicht, wie könnte das vielleicht lauten, so das Credo des Alten Testaments, wenn wir uns das so anschauen. Gott sagt, ich bin heilig, Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Also wir sehen ganz, ganz stark die Gerechtigkeit oder die Heiligkeit Gottes, die uns im Alten Testament beschrieben wird. Und irgendwie ist dieser Gott so unnahbar, nur durch einen Priester, durch den Hohepriester, er konnte sich Gott nahen und es war irgendwie so eine Distanz zwischen den Menschen und zwischen Gott. Und dann im Neuen Testament eine Wendung. Jesus Christus kommt auf diese Erde, er wird Mensch, Gott wird Mensch und er lebt mitten unter den Menschen. Auf einmal ist Gott nicht mehr weit weg, auf einmal ist Gott mitten unter den Menschen. Die Menschen können Jesus berühren, sie sind mitten unter Gott. Jesus hilft den Menschen. Wenn wir so das Credo des Neuen Testaments oder das Leben von Jesus beschreiben sollten, wie könnte das lauten? Denk mal, Liebe und Barmherzigkeit. Das sehen wir ganz stark in dem Leben von Jesus, Liebe und Barmherzigkeit. Und Johannes erkündigt Jesus mit folgenden Worten an, Johannes Kapitel 1, Vers 16 und 17. Da sagt Johannes, und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Also wir sehen hier schon einen Unterschied zwischen dem Alten Testament, wo Gott irgendwie so unnahbar ist, und mit Jesus Christus sehen wir die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes. Wie gesagt, ich wollte heute der Frage nachgehen, was sind so mögliche Gründe in unserer Zeit, was sind vielleicht mögliche Gründe in deinem Leben, die dich abhalten, vielleicht mehr barmherzig zu sein? Ich habe einfach 5 Punkte für mich aufgeschrieben, 5 Gründe, die vielleicht in meinem, in deinem Leben ja einfach da sind, die uns abhalten, mehr barmherzig zu sein. Und ich habe einfach festgestellt, das sind auch die Gründe, die uns die Bibel beschreibt, die Probleme, die der Mensch auch damals hat. Nicht nur die Probleme sind in unserer heutigen Zeit, auch damals gab es diese Probleme. Das erste Problem, oder Problem oder mögliche Problem ist, Gerechtigkeit versus Barmherzigkeit oder vielleicht unsere Frömmigkeit, unsere Korrektheit oder unsere Geistlichkeit kann uns daran hindern, vielleicht mehr barmherzig zu sein. Nun, wie meine ich das? Zum Beispiel in Johannes Kapitel 8, eine Begebenheit aus dem Leben Jesu, Johannes Kapitel 8, die Verse 1 bis 11. Jesus aber ging zum Ölberg und frühmorgens kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie, wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete, niemand, Herr. Jesus sprach, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Also das Gesetz oder die Korrektheit hat gefordert, das hat auch Mose gesagt. Jesus lebte ja auch hier noch, nicht in der Zeit der Gemeinde oder in dieser Umbruchszeit zwischen Alten Testament und Gemeinde. Das Gesetz hat gefordert, wir können das nachlesen in 3. Mose Kapitel 20, Vers 10, dass wenn jemand sowas getan hat, der musste des Todes sterben. Und sie kamen, sie hatten recht. Laut dem Gesetz musste sie gesteinigt werden. Aber Jesus erweist ihr Barmherzigkeit. Wofür entscheidet man sich? Beides, auch sie hatten recht. Nach dem Gesetz hätte sie gesteinigt werden müssen. Also diese Korrektheit, wenn sie es getan hätten, wäre es ja auch irgendwo richtig. Es war ja gefordert. Jesus erweist ihr Barmherzigkeit. Oder zum Beispiel in Matthäus Kapitel 12, Matthäus Kapitel 12, die Verse 9 bis 14. Da heißt es, und er ging von dort weiter und kam in ihre Synagoge. Und siehe, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand.
Und sie fragten ihn, sprachen, ist es erlaubt, am Sabbat zu heiligen, damit sie ihn verklagen könnten? Aber er sprach zu ihnen, wer ist unter euch, der sein einziges Schaf, wenn es ihm am Sabbat in eine Grube fällt, nicht ergreifen und ihm heraushilft? Wie viel mehr ist nun ein Mensch als ein Schaf? Darum darf man am Sabbat Gutes tun.
Auch hier, eigentlich hat Gott den Sabbat gegeben als Ruhetag, da sollte man nicht arbeiten. Und jetzt fragen sie ihn, darf man am Sabbat Gutes tun? Darf man eine Arbeit verrichten, heilen wir eine Arbeit verrichten? Wofür entscheidet man sich? Bricht man so gesehen das Gebot, indem man etwas tut, eine Arbeit verrichtet? Und Jesus sagt, es ist besser, oder es ist wichtig oder es ist erlaubt, Gutes zu tun. Obwohl das Gesetz irgendwo was anderes gefordert hat, Gott erweist hier Barmherzigkeit und hilft diesem Menschen. Ich dachte so, was sind doch vielleicht so, ja, Gerechtigkeit versus Barmherzigkeit, was sind vielleicht so manchmal so bei uns im Leben heute Gründe, wo vielleicht unsere vielleicht Korrektheit, unsere Frömmigkeit oder unsere Geistlichkeit uns daran hindern kann, barmherzig zu sein. Dass zum Beispiel, wenn wir jetzt unterwegs sind zum Hauskreis oder zum Gottesdienst und dann ruft uns jemand an und braucht dringend Hilfe. Also ich meine jetzt nicht Hilfe, wo man sagen kann, okay, das kann auch in zwei Wochen, ich kann Ihnen vielleicht auch in zwei Wochen helfen, das hat Zeit. Aber wenn jemand wirklich dringend Hilfe braucht, wir reagieren, wir sagen, nee, wir müssen ja zum Gottesdienst, wir müssen zum Hauskreis. Man soll ja nicht den Gottesdienst verlassen. Man soll ja schon dabei sein. Also ich kann gerade nicht, ich fahre zum Gottesdienst oder ich habe jetzt Hauskreis, ich kann dir nicht helfen. Was ist jetzt richtig? Sage ich, okay, ich will dabei sein, ich will dahin. Oder sage ich, okay, hier braucht jemand wirklich dringend Hilfe, vielleicht meine Barmherzigkeit. Ich lasse es aus und tue Gutes und übe Barmherzigkeit. Vielleicht ist es so vielleicht ein Grund, wenn man vielleicht so zwischen dieser Korrektheit und das, was so ein bisschen die Pharisäer auch hatten, die haben gesagt, okay, aber das Gesetz fordert das, deswegen bleiben wir korrekt bei dem. Oder ist Barmherzigkeit in diesem Fall wichtiger? Das, was Jesus uns auch hier vorgelebt hat. Vielleicht könnt ihr einfach so weitere Punkte überlegen, was vielleicht so heute in unserer heutigen Zeit so eine Situation, wo wir vielleicht die Gerechtigkeit der Barmherzigkeit vorziehen. Ein weiterer Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, kein Mitleid oder kein Mitgefühl oder Gleichgültigkeit. Luther beschreibt das ganz oft, es jammerte ihn. Und wir haben ganz oft, oder ich habe einige Bibelstellen rausgeschrieben, die wir lesen werden, wo es heißt, wo Jesus das sah, es jammerte ihn. Eigentlich kennen wir das so, das Jammern eigentlich eher negativ, ja, wenn die Kinder jammern und nörgeln. Also wenn es heißt hier, und es jammerte ihn, das heißt nicht, dass Jesus da gejammert hat und genörgelt war und unzufrieden war. Das ist einfach ein Wort, was bedeutet wie, er hatte Mitgefühl, es ließ ihn nicht kalt, es berührte ihn, ja? Das heißt, jammerte ihn. Galater Kapitel 6, Vers 2. Galater Kapitel 6, Vers 2. Da fordert uns das Neue Testament auf, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Also wir sollen Mitgefühl haben, wir sollen nicht gleichgültig dem anderen gegenüber sein und wir sollen Mitleid haben. In Matthäus Kapitel 9, Vers 35 und 36, Matthäus Kapitel 9, Vers 35 und 36. Und Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte in den Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Kranke und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Als Jesus das Volk sah, es jammerte ihn. Es ließ ihn nicht kalt, es ließ ihn nicht gleichgültig. Es tat ihm einfach weh, wie er sah, dass die Menschen da waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Oder Matthäus Kapitel 20, die Verse 30 bis 34. Matthäus 20, 30 bis 34. Da heißt es, und siehe, zwei Blinde saßen am Wege, und als sie hörten, dass Jesus vorüberging, schrien sie, ach Herr,
Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Aber das Volk fuhr sie an, dass sie schweigen sollten. Doch sie schrien noch viel mehr. Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Jesus aber blieb stehen, rief sie und sprach, was wollt ihr, dass ich für euch tun soll? Sie sprachen zu ihm, Herr, dass unsere Augen aufgetan werden. Und es jammerte Jesus, und er berührte ihre Augen, und sogleich wurden sie wieder sehend, und sie folgten ihm nach. Also die Menschen brauchten Hilfe, sie schrien, das Volk sagte, seid mal leise, und haben sie angefallen, sollten man nicht so schreien. Und Jesus, haben wir gesehen, es jammerte ihn und fragt, was soll ich für euch tun? Und er heilte sie. Jesus war voll Barmherzigkeit und Mitgefühl. Markus Kapitel 1, 40 und 41. Markus Kapitel 1, Vers 40 und 41. Und es kam zu ihm ein Aussätziger, der bat ihn, kniete nieder und sprach zu ihm, willst du, so kannst du mich reinigen. Und es jammerte ihn, und er streckte die Hand aus, rührte sie an und sprach zu ihm, ich will's tun, sei rein. Auch hier sehen wir, es berührte Jesus. Die Not der Menschen, die um Jesus waren, die Menschen, die zu Jesus kamen, die Hilfe brauchten, es jammerte ihn, es berührte ihn, es ließ ihn nicht gleichgültig. Er hatte Mitgefühl. Wir sehen das zum Beispiel auch in dem Gleichnis von dem barmherzigen Samariter. Das, was wir jetzt auch vorletzte Woche in der Predigt hatten, da heißt es auch von diesem barmherzigen Samariter. Und als er ihn sah, jammerte es ihn. Oder bei dem Gleichnis von dem verlorenen Sohn, als der Vater den Sohn zurückkommen sieht, da jammerte es ihn, heißt es dort in der Luther-Übersetzung, und er lief dem Sohn entgegen. Also auch hier sehen wir einfach Menschen oder Beispiele in der Bibel, wo Jesus wirklich, wo es ihn jammerte oder wo Jesus einfach sein Mitgefühl, seine Barmherzigkeit zeigt, gerade dem einfachen Menschen, denen die Hilfe brauchten. Ich habe mir einfach so die Frage gestellt, wie sieht das dann bei mir und bei dir aus? Sind uns vielleicht andere Menschen gleichgültig? Haben wir Mitgefühl mit dem anderen? Jammert es uns, wenn wir vielleicht die Not des anderen sehen? Haben wir Mitleid? Oder haben wir einfach noch, ja, ist da noch Luft nach oben, dass wir da vielleicht mehr Mitgefühl haben sollten, dass wir einfach ja, da mehr helfen können. Ich dachte, ja, wie sieht das vielleicht praktisch in unserem Leben aus, wie können wir einfach mehr Mitgefühl haben? Wir sammeln immer wieder Sonntagsgebetsanliegen, die werden auf der Staffel hier oder hier vorne angezeigt. Wie sieht das denn aus? Nimmst du diese Gebetsanliegen mit nach Hause? Vielleicht eine einfache Art, Mitgefühl zu zeigen? Keine Gleichgültigkeit zu zeigen. Nehmen wir die Gebetsanliegen vielleicht mit nach Hause, beten wir dafür intensiv? Ist es uns das wichtig? Oder wenn wir vielleicht im Hauskreis Dinge sammeln, wofür wir beten? Ich habe einfach auch festgestellt, dass immer mehr in der linken Spalte aktuell steht. Liegt das vielleicht daran, dass wir einfach weniger Mitgefühl haben mit anderen Menschen? Oder gibt es vielleicht weniger Probleme in unserer heutigen Zeit, in unserem Umfeld? Sind uns andere Menschen gleichgültig geworden? Die rechte Spalte ist immer gleich, oder die Dinge, wofür wir immer wieder beten, vielleicht für Missionare, aber aktuelle Dinge, gefühlt werden sie immer weniger. Haben wir vielleicht weniger Mitleid mit anderen Menschen? Vielleicht können wir einfach Gott darum bitten, dass er uns mehr Mitleid schenkt, weniger Gleichgültigkeit, mehr Mitgefühl mit anderen Menschen, dass er uns offene Augen zeigt, vielleicht für die Not des anderen. Vielleicht ist das auch so ein möglicher Punkt in deinem Leben, wo du sagst, ey, da muss ich einen Gang zurückschalten oder da muss ich etwas ändern in meinem Leben. Ein weiterer Punkt habe ich mir aufgeschrieben, der dazu führen kann, dass wir weniger barmherzig sind. Das ist vielleicht Hochmut, Stolz und Überheblichkeit. Lukas Kapitel 18, die Verse 9 bis 14. Er sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein, und verachteten die anderen, dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher und auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand von ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Zwei Menschen, der eine stolz, wir haben hier sogar gelesen, wie es hier heißt, er sagt aber zu ihnen, zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein und verachteten die anderen. Also fromm, vielleicht hochmütig, viel von sich gehalten, von der Frömmigkeit und haben die anderen Menschen dabei verachtet. Vielleicht sagst du dir, also dieser Mensch, der ist irgendwie nicht auf meinem Niveau. Er steht nicht mit mir auf der gleichen Stufe. Er kann mir nicht das Wasser reichen. Und er ist nicht mit mir auf Augenhöhe. Und vielleicht sagst du dir, ja, gleich und gleich gesellt sich gern und der ist nicht so wie ich, das ist nicht so mein Stil, meine Lebensart, deswegen habe ich nichts mit dem zu schaffen. Er spielt nicht in meiner Liga, ich bin in der Champions League, er ist irgendwo ein paar Ligen unter mir. Oft werfen wir das vielleicht den Politikern vor, dass sie irgendwo, vielleicht gerade auf Bundesebene, dass sie irgendwie abgehoben sind, dass sie mehr keinen Blick für die Realität, keinen Blick für das einfache Volk haben. Aber ist das vielleicht nicht manchmal auch so in unserem Leben als Christen, dass wir irgendwo auch vielleicht abgehoben sind, dass wir keinen Blick für die Not des anderen haben, wenig Barmherzigkeit haben? Das ist auch ein möglicher Punkt, Hochmut, Stolz oder Überheblichkeit in unserem Leben, dass wir weniger auf die Not des anderen achten und so immer weniger barmherzig werden. Ein weiterer Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, hoffärtiges Leben oder andere Übersetzungen sagen, Hochmut des Lebens. Das bedeutet oder heißt eine vornehme Lebensart oder ein vornehmer Lebensstil oder auch edler Stolz. 1. Johannes Kapitel 2, 15 und 16. 1. Johannes Kapitel 2, 15 und 16. Da schreibt Johannes, habt nicht liebt die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Also hier sagt uns dieser Vers, sagt uns Johannes, Fleischeslust, Augenlust und hoffärtiges Leben ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Eigentlich etwas, womit wir Christen nichts zu tun haben sollten. Im Alten Testament in Amos, Kapitel 5, Amos Kapitel 5, die Verse 11 und 12, da kritisiert Gott das Volk und sagt, Amos 5, 11 und 12, darum, weil ihr die Armen unterdrückt, nehmt von ihnen hohe Abgaben an Korn, so sollt ihr in den Häusern nicht wohnen, die ihr aus Quaderstein gebaut habt, und den Wein nicht trinken, den ihr in den feinen Weinbergen gepflanzt habt. Denn ich kenne deine Freveltaten, die so viel sind, und eure Sünden, die so groß sind, wie ihr die Gerechten bedrängt und Bestechungsgeld nehmt und die Armen im Tor unterdrückt. Also auch hier sehen wir, damals gab es schon ein Problem von den Reichen, von denen, die viel hatten, dass sie viel von den Armen genommen haben, hohe Abgaben, und dass sie die Armen damit unterdrückt haben. Sie haben sie ausgenutzt und Gott gefällt das nicht. Gott lässt das nicht einfach so stehen und Gott sagt, ihr werdet dafür eure gerechte Strafe bekommen. Oder in Hesekiel Kapitel 16, da beschreibt uns Hesekiel, was unter anderem die Sünde von Sodom und Gomorra war, von den beiden Städten, warum Gott sie vernichtet hat. Hesekiel Kapitel 16, die Verse 49 und 50. Hesekiel 16, 49 und 15, da heißt es, siehe, das war die Schuld deiner Schwester Sodom. Hoffart und alles in Fülle und sichere Ruhe hatte sie mit ihren Töchtern. Aber den Armen und Elenden halfen sie nicht, sondern waren stolz und taten Greuel vor mir. Darum habe ich sie auch hinweggetan, wie du gesehen hast. Also unter anderem die Sünde von Sodom war, dass sie reich waren und dass sie den Armen unterdrückt haben, dass sie nicht mehr auf die Not des anderen geschaut haben, dass sie gleichgültig geworden sind, ja vielmehr noch die anderen unterdrückt haben und sie verachtet haben. Gott sagt, Gott lässt sowas nicht einfach stehen, Gott gefällt sowas nicht. Gott warnt auch das Volk Israel nochmal in 5. Mose Kapitel 8. 5. Mose Kapitel 8, die Verse 11, 12 bis 14 und 17 und 18. Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat und aus der Knechtschaft. Und die Verse 17 und 18. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meine Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen, sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist, der die Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf das er hielte seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Also Gott sagt oder warnt sie, wenn es euch gut geht, wenn ihr in das verheißene Land kommt und euch wirklich entfaltet, wenn ihr Häuser baut und alles irgendwie wächst, geht so nach vorne, hütet euch davor, dass ihr überheblich werdet, dass ihr in dieser vornehmen Lebensart oder diesem vornehmen Lebensstil plötzlich nicht Gott vergesst und den Mitmenschen vergesst. 1. Timotheus Kapitel 6, 17 bis 19. 1. Timotheus Kapitel 6, 17 bis 19, da heißt es: Den Reichen dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Dass sie Gutes tun, Reiche werden an guten Werken, gerne geben, behilflich sein, sich selbst einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. Auch hier, die reich sind, werden gewarnt. Es besteht Gefahr, dass wenn man reich ist, wenn man diese vornehme Lebensart hat, diesen vornehmen Lebensstil hat, dass man sich immer weiter von der Armut oder von dem einfachen Volk, von den einfachen Menschen distanziert und gleichgültig wird den anderen gegenüber. Man immer mehr unbarmherzig wird, nur noch auf sich schaut, auf seinen Reichtum hofft und baut. Und Jesus sagt, oder Paulus schreibt ja an Timotheus: Sage diesen Menschen, die reich sind, dass sie Gutes tun sollen, dass sie reich werden an guten Werken, dass sie sich einen Schatz im Himmel sammeln sollen. Also ein Problem, das wir auch wir heute haben können, einfach hoffärtiges Leben oder Hochmut des Lebens, eine vornehme Lebensart oder ein vornehmer Lebensstil oder edler Stolz. Ein letzter Punkt: keine Zeit. Matthäus Kapitel 14. Matthäus Kapitel 14, 13 und 14. Als das Jesus hörte, fuhr er von dort weg in einem Boot in eine einsame Gegend allein. Und als das Volk das hörte, folgte es ihm zu Fuß aus den Städten. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge, und sie jammerte ihn, und er heilte ihre Kranken. Jesus war unterwegs, er wollte einfach allein sein. Er hatte einen Termin mit sich selber, sage ich mal. Er wollte einfach allein sein, vielleicht sich ausruhen. Und jetzt auf einmal hat das die Menschenmenge gesehen, dass Jesus da ist. Sie strömen zu Jesus und Jesus sagt so: Jetzt nicht, jetzt brauche ich Zeit für mich selber. Jetzt nicht, wartet vielleicht ein paar Stunden und dann erst. Jesus sehen wir, er lässt sich stören, er verschiebt hier seinen Termin und er sieht die große Menge und es jammerte ihn wieder und er heilte ihre Kranken. Ich denke mal, wir kennen das wahrscheinlich auch, jetzt wenn die Sommerzeit zu Ende ist oder die Ferienzeit zu Ende ist, dann kommt so die Routine und man hat viele Termine im Kalender. Wenn man Kinder hat, die haben einmal einen Arztbesuch, einmal hier zur Musikschule und irgendwie gefühlt, das Leben rast so vor sich her, von Termin zu Termin. Man kommt nach der Arbeit, hat so viel zu erledigen, auch zu Hause, wenn man ein Haus hat und so weiter. Und irgendwie sind so die Terminkalender voll. Darf uns da jemand stören, wenn wir vielleicht einen Termin haben und jemand braucht unsere Hilfe? Können wir einen Termin verschieben, wenn wir vielleicht auch eingeladen sind? Oder sagen wir nein, ich habe hier schon was vor, geht gar nicht. Klar gibt es sicherlich Termine, wo man wirklich nicht verschieben kann. Aber es ist immer so, wenn wir vielleicht um Hilfe gebeten werden,
dass wir vielleicht einfach einen Termin als Ausrede nutzen und dann vielleicht manchmal auch ein schlechtes Gewissen haben, dass wir nicht geholfen haben, wo wir vielleicht wissen, einer hat wirklich ein Problem, braucht unsere Barmherzigkeit, unsere Hilfe. Wir sehen das auch an einer anderen Begebenheit im Leben von Jesus in Lukas Kapitel 7. Lukas Kapitel 7, Vers 36 bis 39. Jesus war auch hier eingeladen, er hat einen Termin eingeladen. Lukas 7, 36 bis 39, da heißt es: Es bat ihn aber einer der Pharisäer, bei ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie vernahm, dass er zu Tisch saß im Hause des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Vers 39, als aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Auch hier sehen wir, Jesus hatte einen Termin. Er wurde eingeladen zu einem Essen, so wie wir uns vielleicht gegenseitig manchmal einladen. Jesus lässt sich auch hier stören, weil es war ihm wichtiger, hier Barmherzigkeit zu erweisen und zu helfen. Er hätte auch vielleicht sagen können, es war eigentlich unangebracht, dass eine Frau in eine Männergesellschaft kommt und dann noch so eine Frau, und dass Jesus sie nicht vielleicht abweist, wegschickt oder vielleicht sogar noch stark kritisiert. Jesus erweist hier Barmherzigkeit. Jesus sagt, das ist hier wichtiger. Ich bin zwar eingeladen, ich habe hier einen Termin, vielleicht in einer guten Gesellschaft zu essen, miteinander Gemeinschaft zu haben. Und jetzt stört diese Frau mit ihrem Problem und Jesus erweist ihr Barmherzigkeit. Einfach so 5 Punkte. Ich dachte, man könnte vielleicht noch weitere Punkte finden, die einfach so Probleme in unserem Leben heute sein können, die auch Probleme damals waren, wo wir vielleicht einfach merken, in dem einen oder anderen Punkt, irgendwie betrifft es mich, es ist aktuell bei mir vielleicht Thema, wo ich merke, meine Barmherzigkeit ist irgendwie ungenügend. Könnte mehr sein oder müsste mehr sein. Ich möchte einmal diese Punkte noch einmal zum Schluss vorlesen, dann können wir einfach ins Gebet gehen, einfach vielleicht Gott bitten, dass Gott uns einfach mehr Mitleid schenkt, Gott uns einfach nochmal dieses neu wichtig macht, dass wir barmherzig sind. Und einfach vielleicht die Gründe, wenn wir uns vielleicht irgendwo wiedergefunden haben, dass wir einfach versuchen, dem entgegenzuwirken, um einfach so wie Jesus mehr barmherzig zu sein. Der erste Punkt war Gerechtigkeit versus Barmherzigkeit, vielleicht unsere Frömmigkeit, unsere Korrektheit, unsere Geistlichkeit kann uns daran hindern, mehr barmherzig zu sein. Zweiter Punkt, kein Mitleid. Von Jesus heißt es, es jammerte ihn, kein Mitgefühl oder Gleichgültigkeit. Dritter Punkt, Hochmut, Stolz, Überheblichkeit. Vierter Punkt, hoffärtiges Leben oder Hochmut des Lebens, unsere vornehme Lebensart, vornehmer Lebensstil oder edler Stolz. Und der letzte Punkt, vielleicht die Ausrede oder ein voller Terminkalender, keine Zeit. Lasst uns aufstehen und beten.